Ja, das alles ist eine Prüfung der Seele. Der Titel des zweiten Dramas mit großem Recht spielt einige Jahre nach den Geschehnissen der Pforte der Einweihung, also nach dem ersten Drama. Die Menschen haben in der Zwischenzeit einen weiteren Entwicklungsweg durchgemacht. Professor Capesius wird im ersten Bild gezeigt, wie er studiert Schriften des Benediktus. Benediktus, der Geisteslehrer der Maria, vor allem einmal im ersten Drama, dann auch des Johannes, wird jetzt langsam allmählich auch Geisteslehrer des Professor Capesius, der selber den Zugang zum Geistigen sucht, aber noch immer ringt, damit, wie man daran an das eigene Erleben dieses Geistigen herankommen kann. Er liest also in den Schriften des Benediktus, er liest darin, in deinen Gedanken wirken, Welt, leben Weltgedanken. In deinem Fühlen, in deinen Gefühlen weben Weltenkräfte, in deinem Wollen wirken Weltenwesen. Und er ringt damit, das wirklich sich zum Verständnis, das heißt zum Erlebnis zu bringen irgendwo. Und während er so ganz in Verzweiflung eigentlich ist, es ist fast eine faustische Stimmung, also habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin studiert und leider auch Theologie und da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor, so ähnlich kommt sich Capesius in dieser Situation auch vor, er ist überzeugt davon, dass es das Geistige gibt, er hat am Beispiel des Johannes Thomasius gesehen, dass ein Mensch den Zugang zum Geistigen offensichtlich finden kann, indem er das tiefere Geist, das in ihm selber waltet, in ihm Capesius wirklich zur Darstellung gebracht hat, das sichtbar gemacht hat, dass der das erleben kann. Also wie kann ich das als Capesius machen? Und während er so ganz in Verzweiflung ist, kommt ihm ein erstes geistiges Erlebnis, in dem er die drei Seelenschwestern erlebt. Also Philia, Astrid und Luna. Das heißt, er beginnt ein seelisches zu erleben, ein geistiges zu erleben, das über seine eng begrenzte Persönlichkeit bereits hinausführt. Und als er aus diesem Erlebnis erwacht, ist er erst recht tief erschüttert, weil er keine Sicherheit hat, ob das jetzt ein Wahngebilde war oder ob das echtes geistiges Erleben ist. Es fehlt ihm einfach das Mittel, das zu unterscheiden. Und er denkt, naja, jetzt vor lauter Studieren werde ich vielleicht allmählich verrückt und habe jetzt schon irgendwelche Einbildungen in mir und ich habe aber doch diese Gestalten so real erlebt und was sie sagen, drückt Gedanken aus, auf die ich niemals gekommen wäre. Das ist also jetzt wieder die andere Seite, dass er sagt, da sind plötzlich Gedanken erlebt von mir, die ich selber gar nicht denken könnte, wo kommen die her? Aber er ist also tief erschüttert und in diesem Moment kommt dann auch Benediktus herein und er kommt, berührt ihn an der Schulter und Capesius sagt also, er findet mich in tiefer Verzweiflung und nein, sagt Benediktus, ich finde euch im Glücke. Denn ganz offensichtlich ist jetzt ein weiterer Schritt in der geistigen Entwicklung vorangegangen mit Capesius und Capesius versteht das zwar alles nicht, aber immerhin Benediktus Worte und sein ganzes Verhalten, wie er einfach als Mensch, als Persönlichkeit vor ihm auftritt, flößt ihm tiefes Vertrauen ein. Und das ist vielleicht auch wichtig, also dass man gewisses Vertrauen entwickelt, auch wenn man selber noch nicht so weit ist, alle diese Dinge selbst zu durchschauen. Aber dass man doch ein Gefühl entwickelt dafür, da ist ein Mensch, der vielleicht 1, 2, 3, 4 Stufen weiter ist als ich, von dem ich zwar sicher nicht gläubig alles annehmen werde, denn darum kann es in einer modernen Geistesschulung, in einer modernen geistigen Entwicklung niemals gehen, dass man einfach etwas auf Glauben annimmt und sagt, ja, der große Lehrer hat es gesagt, also glaube ich es einfach. Aber genauso soll ich auch nicht sagen, ich glaube es nicht, weil das kann ich mir nicht vorstellen, wie das geht. Also es zurückzuweisen, einfach es offen zu lassen. Es offen zu lassen und sich vor allem den Menschen anzusehen, der diese Worte, die ich jetzt vielleicht noch nicht durchschaue, wie dieser Mensch in der Welt steht. Und steht er als Mensch mit beiden Beinen im Leben sozusagen, und da ist er jemand, der halt irgendwie ein bisschen schwärmerisch vom Geistigen erzählt und wo die Dinge nicht Hand und Fuß haben. Also ein Gefühl dafür zu entwickeln, welchen Menschen ich vertrauen kann, wo ich spüre, dass in diesem Menschen wirkt eine Kraft, auch wenn ich sie selbst noch nicht erfassen kann. Und Capesius ist also durchaus bereit, sich auf diesen Weg des Vertrauens zu begeben. Und zweites, also das ist das erste Bild, zweites Bild, Maria. In Maria tauchen in letzter Zeit immer wieder Gedanken auf, immer stärker auf, die sie sich auch nicht recht erklären kann und die ihr eigentlich ganz widersinnig vorkommen, nämlich der Gedanke, du musst dich von Johannes trennen, von deinem Freund Johannes musst du dich trennen. Und wie eine fixe Idee taucht das in ihr auf und sie fragt auch ihren Geisteslehrer Benediktus, er möge ihr Rat geben in dieser Situation, das kann doch nicht richtig sein. Die beiden sind doch so stark miteinander verbunden und gerade auch im geistigen Streben so eng miteinander verbunden. Was soll dieser Gedanke, sich jetzt zu trennen? Und vor allem, weil sie ja auch schon weiß mittlerweile nach den Erlebnissen des ersten Dramas, wie stark die beiden bereits durch ihr Schicksal verbunden sind aus einer früheren Inkarnation. Sie erinnern sich, wo ich erzählt habe, dass Maria als frühchristlicher Mönch zu den Heidenvölkern gekommen ist und dort Johannes als Frau in einer weiblichen Inkarnation war und ganz diese Lehre dieses Mönches, dieses Priesters aufgenommen hat. Und dass also diese Beziehung zwischen Johannes und Maria bereits aus früheren Leben ihre Ursache irgendwo hat. Und jetzt soll sie sich trennen von ihm. Sie versteht es nicht recht. Und Benediktus sagte, ja, du empfindest das ganz, ganz richtig. Du musst dich eine Zeit lang von Johannes trennen. Es ist zwar nicht von äußerer Trennung unbedingt die Rede, aber im geistigen Streben müsst ihr euch einmal voneinander trennen, denn Johannes muss lernen, aus seinen eigenen geistigen Quellen zu schöpfen. Denn was jetzt im Moment immer noch passiert, ist, dass du Maria, die geistige Quelle ist, die gibt, und Johannes nimmt das auf und mit diesen Kräften arbeitet er. Aber es ist eben noch nicht die eigene geistige Quelle des Johannes, die ganz erwacht ist. Und die muss erwachen. In jedem Menschen muss die selbst erwachen. Und Maria erkennt ja, dass das so ist, und sie erkennt in dem Moment auch, und es wird ihr schmerzlich bewusst, dass auch bei ihr eine gewisse, ja, wie möchte man sagen, geistige Eitelkeit damit verbunden ist, natürlich ihre Ideen, ihre Gedanken, ihr schöpferisches Erleben im Freunde wiedergespiegelt zu bekommen. Etwas, was sehr leicht passieren kann, ein Mensch, der viel zu geben hat, sieht jetzt, wie alle möglichen Menschen vielleicht kommen und seine Ideen aufgreifen und eins zu eins nachmachen. Machen und man kann dann das Gefühl haben, ach, was bewirke ich alles in der Welt. Aber echt und ehrliches geistiges Streben wird es erst, wenn die anderen es aus ihrer Individualität als eigenes entwickeln, wenn sie das, was ihnen gegeben wird, nur als Samenkorn, als Anregung nehmen, aber dann weitergestalten, vielleicht in, oder nicht nur vielleicht, sondern sicher sogar in ganz anderer Weise, weil das Geistige ist so vielfältig, so reich, und jeder einzelne Mensch muss den Impuls in sich finden. Also das heißt, nur in der Seele zu wiederholen, das, was von einem anderen gegeben wird, ist zu wenig. Wenn wir es geistig strebende Menschen etwas zu geben haben, dann müssen wir auch zulassen und erwarten, dass der andere diesen Impuls so aufgreift, dass er ihn selber zu etwas Neuem umwandelt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, dass nicht nur ein Echo einem entgegenkommt, sondern dass eigenständige Impulse entstehen. Und gerade wenn man Geisteslehrer ist, Geisteslehre in dem Sinn, dass man einfach vorangeht und den anderen Menschen zeigt, was auf diesem Weg erlebt werden kann, dann muss ich aber zulassen, dass die anderen Menschen das selbstständig entwickeln und nicht nur das nacherreden, was ich in die Welt gebe. ist vielleicht auch für uns als Anthroposophen ein wichtiger Punkt, dass wir niemals nur sagen, ja, der Steiner hat da dort das und jenes gesagt und das rezitieren wir brav herunter und denken, wir wären damit schon im Geistigen. Solange wir es nicht selbst ergriffen haben und selbst weitergeschaffen haben in einer gewissen Weise, eigenständig ergriffen haben, solange ist es gar nichts wirkliches Geistiges. Dann nehmen wir eigentlich nur etwas in unser Ego hinein, mit dem wir sicher gut arbeiten können, aber wenn wir es nicht schaffen, das als Anregung zu nehmen, selbst schöpferisch tätig zu werden, dann spricht nicht das Geistige durch uns, sondern sind wir in Wahrheit immer noch im Bereich des Ego drinnen, irgendwo. Und das Ego fühlt sich natürlich wohl, wenn es so großartige geistige Wahrheiten einfach aufnimmt. Aber wir müssen sie verdauen. Wir müssen eigentlich so wie die grüne Schlange das Gold verdaut, so müssen wir alle geistigen Wahrheiten verdauen, uns ganz zu eigen machen und dann als etwas ganz Neues wieder in die Welt zu stellen. Das ist ganz wichtig. Natürlich ist uns klar, dass wir da ganz klein anfangen müssen, ganz bescheiden, ganz von vorne. Und das ist immer sehr mühsam, weil wenn man sieht, was ein Mensch wie Rudolf Steiner ihm gegeben hat oder wie ein Mensch wie Benediktus hier im Drama so vieles schon zu geben hat und wie wenig man selber am Anfang noch zu geben hat. Aber dort ist der Beginn und das ist ehrliches geistiges Streben und dazu wollen diese Dramen Mut machen. Es geht nicht darum, dass man schon alles weiß und alles kann und alles kennt, sondern es geht darum, den ersten kleinen Schritt selber zu machen. Also wir müssen sozusagen geistig laufen lernen, wenn man so will, selber mal. Und das fängt mit dem ersten Krabbeln an und dann mit den ersten wackeligen Schritten geht es voran und dann irgendwann fangen wir an, selber zu stehen und in die geistige Welt sozusagen unsere Schritte selbst zu lenken. Das ist ein weiter, weiter Weg und wie lange er dauert, ist sicher individuell ganz unterschiedlich, aber darauf kommt es überhaupt nicht an. Das ist das, was die Welt vorwärts bringt. Das ist sozusagen die Botschaft, die drinnen ist. In jedem Menschen sollte, kann dieser Impuls entstehen und das bringt die Welt insgesamt weiter. Also Maria erkennt, dass sie sich wirklich von Johannes für eine Zeit lang trennen muss und im dritten Bild versucht sie auch, das jetzt dem Johannes nahe zu bringen. Vorher ist eine kleine Szene, wo er selber darüber grübelt, wie denn das ist, wie man überhaupt Geistiges in der Malerei darstellen kann und er arbeitet auch gerade an einem neuen Bild und dann endlich kommt Maria herein und er begrüßt sie natürlich ganz stürmisch und freut sich, dass sie da ist und sagt ihr, ja, du bist meine Inspirationsquelle und dir habe ich alles zu verdanken und so weiter und sie sagt ihm, ja, aber du musst jetzt dein eigenes entwickeln, nicht immer nur meine Impulse und er versteht das zu dem Zeitpunkt ganz und gar nicht. Also er ist sehr niedergeschlagen darüber und aber es wird sich zeigen im Laufe des Dramas, dass er jetzt immer mehr auf seine eigene Individualität gestellt wird und einmal beweisen muss, was steckt in der drinnen. Und das ist auch ein gefährlicher Moment, weil wenn man so ganz auf sich gestellt ist, ist dieser Kampf zwischen Ego und Ich, ja, mit dem muss man alleine fertig werden, einmal in gewisser Weise. Und das heißt, man muss auch mit den Widersachern kämpfen, die namentlich im Ego immer wieder zu wirken versuchen. Und bei Johannes stellt sich sehr deutlich heraus, naja, er ist Künstler, also welcher Widersacher wird das sein? Es wird vor allem der Luzifer sein, der Zugriff zu ihm hat. Und gerade dann, wenn man auf sich allein gestellt ist und sozusagen die Stützerräder verloren hat, die einem sicher durch die Welt geleiten, dann ist die Gefahr sehr groß, dass dieser Widersacher eben sehr stark heran kann. Und Johannes wird also einen schweren Weg durchmachen, wo er durchaus also in gewisse stärkere Abhängigkeiten zu Luzifer kommt. Also auch das ist ein Problem oder eine Sache, die man bedenken muss, wenn man eine geistige Entwicklung durchmacht, dass man zeitweise intensiver mit den Widersachermächten konfrontiert wird. Solange man noch sehr im Unbewussten ist, sind sehr viel mehr andere gute geistige Kräfte auch noch wirksam, die einen vor all dem bewahren. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man beweisen muss, ich aus meinem Ich heraus, nehme den Kampf mit diesen beiden Widersachern auf oder den Kampf, vielleicht schaffe ich es, ins Gleichgewicht zu bringen, denn beide, Luzifer und Ahriman, sind notwendige Kräfte in der Welt. Wir könnten ohne sie nicht existieren. Also man kann auch nicht einfach das Etikett darauf legen, böse, böse Geister, Widersacher, ach wie schön wäre die Welt, wenn sie nicht da wären. Die Welt könnte nicht existieren und wir als Menschen schon gar nicht könnten nicht existieren. Wir reifen gerade in der Auseinandersetzung mit diesen beiden Kräften. Und Johannes bekommt es also jetzt sehr, sehr kräftig mit dem Luzifer zu tun. Viertes Bild, Dr. Strader besucht Professor Capesius. Mit Dr. Strader ist auch eine ziemliche Veränderung durchgegangen. Man merkt erstens einmal, er ist durch eine schwere Krise durchgegangen, seit er damals dieses Bild seines Freundes Capesius gesehen hat, eine schwere Krankheit, die ihn offensichtlich bis an den Rand des Todes gebracht hat, hat er durchgemacht, mit ausgelöst, zumindest durch diese Erschütterung. Und er verzweifelt an der Fähigkeit, Geistiges zu erkennen. Er ist zwar durch die Erlebnisse so weit gekommen, dass er sagt, ja, das muss es geben irgendwo, aber er findet absolut keinen Zugang dazu. Er findet keinen Zugang und noch eine weitere Erkenntnis ist ihm gekommen, eine Erkenntnis, die für ihn aber sehr, sehr schwer belastend ist. Er sagt, gerade wenn ich in meinem naturwissenschaftlichen Denken die Welt betrachte, wie die Welt in Entwicklung ist, in beständiger Entwicklung ist, wie die ganze Natur von den Pflanzen, von den Tieren aus in beständiger Evolution begriffen ist, dann kann ich eigentlich nicht davor Halt machen, dieses Bild auch auf den Menschen anzuwenden. Auch der ist in einer beständigen Entwicklung begriffen, aber diese Entwicklung kann sich nicht nur in einem Erdenleben abspielen, sondern sie muss sich fortsetzen. Er ist also durch Fortsetzung dieses naturwissenschaftlichen Entwicklungsgedankens dazu gekommen, dass auch der Mensch eine Entwicklung durchmacht durch mehrere Erdenleben. Also der Gedanke der wiederholten Erdenleben ist ihm aus naturwissenschaftlichen Überlegungen gekommen. Und es ist ja interessant, dass ja auch Steiner über dieses Thema gesprochen hat und auch in öffentlichen Vorträgen darüber gesprochen hat, dass das eigentlich eine notwendige Konsequenz gerade dieser naturwissenschaftlichen Tatsachen ist, dass man dann beim Menschen nicht stehen bleiben kann, sondern sagt, der geht auch weiter in der Entwicklung. Denn in einem Erdenleben vollendet sich da ganz, ganz wenig. Also das muss sich fortsetzen und der Mensch ist eigentlich sozusagen der wiedergeborene Mensch, sein eigener Nachfolger, der dieses Werk fortsetzt. So wie es beim Tier die ganze Gattung ist, so ist es beim Menschen das einzelne Individuum, das sich aber jetzt durch wiederholte Erdenleben fortsetzt. Aber Strader empfindet das zugleich als schwere Last, denn dann sagt er, ja, aber jetzt all die Fehler, die ich gemacht habe, all die Schicksalsschläge, die mich dadurch treffen, die habe ich also alle selber verursacht. Das heißt, wenn es mir schlecht geht, wenn mir die Dinge passieren, von denen ich sage, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was mir je im Leben hätte passieren können, das soll ich selber verursacht haben. Ich selber stelle mir das als Aufgabe, um im nächsten Leben weiterzukommen. Das ist ein fürchterlicher Gedanke für mich. Und während Capesius das ganz anders sieht, wie er das hört, sagt er, ich beglückwünsche dich, ich wäre selbst früher auf diese Idee gekommen. Das ist doch das Wunderbarste, was es gibt, nach dem suche ich die ganze Zeit. Also ganz unterschiedlich, wie die beiden dazu stehen. Und für Strader ist das niederschmetternd. Und er sagt, eigentlich will ich mit dem ganzen geistigen Streben und mit dem zu erkennen, was da dahinter steckt, hinter der Natur, will ich jetzt gar nichts mehr zu tun haben. Ich gebe mich der praktischen Tätigkeit hin, ich habe mein Forschen aufgegeben. Ich bin jetzt Vorsteher einer Fabrik, in der man Schrauben walzt. Punkt. Aus. Und damit lenke ich mich ab und damit habe ich meine Ruhe. Also er betäubt sich mehr oder minder damit in Wahrheit. Und ist sicher auch zu verstehen, dieser Gedanke, weil jeder geistige Entwicklungsschritt braucht auch den richtigen Zeitpunkt, wo er gegangen werden kann, wo man reif ist dazu. Man muss also oft sehr schwere Erfahrungen erst durchgemacht haben, um den nächsten geistigen Schritt gehen zu können. Und das sind Erfahrungen, die man vielleicht auf dem geistigen Schulungsweg seelisch erleben kann, erleben muss, oder die man auch im äußeren Leben erleben kann, nicht wahr? Auch das äußere Leben ist ein Weg, der uns in der geistigen Schulung weiterbringt, auch wenn wir es oft gar nicht merken oder oft gar nicht als dieses ansehen. Eben durch das, was uns das Schicksal zuträgt. In Wahrheit, wie es jetzt Strada empfindet, indem wir es uns selber, unser höheres Selbst uns zuträgt, das eben überschaut, was notwendig ist als nächster Schritt. Und dass wir durch diese Erfahrungen erst reifen müssen, dass wir also durch Phasen der Verzweiflung auch durchgehen. Geistiges Streben, geistige Entwicklung ist eben nicht nur, wie die Helena aus dem ersten Drama, hinter der der Luzifer steht, den Menschen weismachen will, dass es ein Weg ist, der uns immer nur beseligt und uns immer nur sonnig werden lässt in der Seele, sondern die andere Seite davon ist, dass wir wirklich durch harte Prüfungen durchgehen müssen. In verschiedenster Weise. Beim Strada ist es eben so, dass es sich bis ins Körperliche offensichtlich sogar auswirkt. Dass er eine Krise hat, die ihn bis zu einer physischen Erkrankung führt, die sehr, sehr schwerwiegend ist. Bei Capesius ist es etwas, was mehr im Seelischen erlebt wird, also seine seelische Verzweiflung. Im dritten Drama kommt dann sogar heraus, dass er zeitlang seelisch geradezu weggetreten ist völlig. Also er ist seelisch so zerrüttet in dem Moment, dass er gar nicht einmal mehr sein äußeres Leben richtig gestalten kann. Er nimmt eigentlich gar nicht mehr teil daran. Und also für ihn eine sehr schwere, aber notwendige Prüfung auch. Also man muss sehen, dass im Schicksal der Menschen verschiedenste Dinge sich abspielen, bis man überhaupt nur einen Schritt weiterkommt. Und dass das Dinge sind, die äußerlich so erscheinen mögen, als würden sie uns von dem Weg abbringen. Man sagt, naja, der Strada, der geht jetzt nicht mehr seiner äußeren Beschäftigung nach, also hat er das Streben aufgegeben. Der Capesius ist irgendwann ganz weggetreten, also der ist auch nicht fähig dazu. Nein, sie brauchen den Durchgang durch diese Erlebnisse, um dann weiterzukommen. Das wird auch ganz deutlich gesagt. Und weil es in ihrem Schicksal einfach drinnen liegt, sie müssen gewisse Probleme in ihrem Wesen erst aufarbeiten, bevor sie den nächsten Schritt machen können. Und das sind harte Prüfungen, durch die man durchgehen muss. Fünftes Bild. Capesius besucht Felicia und Felix Balde. Er holt sich wieder einmal ein Märchenbild, um seine Seele zu stärken. Ein wunderschönes Märchen, das Märchen vom Quellwunder, das erzählt wird. Hier wird also erzählt von einem Kind, von einem Bub, von einem Jungen, der in der Natur draußen lebt, also mit seinen Eltern auch, also nicht in der Stadt irgendwo, sondern in der Natur aufgewachsen ist und immer wieder zu einer Quelle geht und dort eines Tages ein Erlebnis hat von drei Frauen, die das Mondensilberlicht in den Tropfen einfangen, in einen Kelch sammeln und ihm reichen. Und er erlebt aber dann auch, wie ein wilder Drache ihm diesen Kelch entwindet. Also in Kurzform jetzt geschildert. Und dreimal erlebt er dieses Bild ganz stark in der Natur draußen und dann verschwindet dieses Bild. Und dann heißt es, nach dreimal 360 Wochen, wenn Sie nachrechnen, sind das etwa 21 Jahre, die vergehen, ist dieser Bub also längst ein erwachsener Mensch geworden, ist in die Stadt gezogen und ist dort ganz halt im Alltagsleben drinnen und im Beruf drinnen, hat eigentlich schon ganz auf diese Bilder vergessen und eines Nachts erlebt er wieder dieses Bild in seinen Träumen und jetzt ändert sich das Bild, die drei Frauen tauchen wieder auf, sie beginnen jetzt zu sprechen zu ihm, das war bei den ursprünglichen Erlebnissen nicht so. Also das heißt, es war nur Imagination unter Anführungszeichen. Jetzt beginnt das Bild zu sprechen. Das heißt, er beginnt irgendwo den tieferen Sinn dessen zu erfassen. Die drei Frauengestalten hängen natürlich wieder mal mit unseren Seelenkräften zusammen, mit unseren dreien. Und das heißt, jetzt, wo sie zu sprechen beginnen, sagt das nichts anderes, als dass dieser Mensch ein anderes, stärkeres Bewusstsein auch entwickelt hat, obwohl er offensichtlich im äußeren Leben gestanden ist. Das ist also durchaus kein Hindernis, aber er hat diesen Schatz in seiner Seele mitgenommen und ihn nie verloren. Und er ist jetzt da in der Tiefe gereift um eine Stufe. Und er erlebt jetzt auch, dass dieser Drache zwar wieder kommt, aber nicht mehr an ihn herankommt, sondern dass er jetzt geschützt ist vor ihm. Dass dieser Drache also zwar einen Kreis um ihn ziehen kann, aber ihn nicht ergreifen kann. Ein Bild auch dafür, wie seelische Kräfte oft in der Tiefe eben auch reifen können. Und dass man in einem späteren Lebensalter dann erst mitbekommt, was da in der Jugend schon aber veranlagt irgendwo war. In feinen Kräften und dass das dann später herauskommen kann und man ein anderes Bewusstsein dafür entwickeln kann. Und dieses Bild ist aber auch zugleich nämlich eine ganz starke Anregung für den Capesius in Wahrheit. Weil in ihm ist auch eine starke Anlage da. Und die ist mittlerweile auch eine Stufe weiter gereift, obwohl er es noch gar nicht so richtig mitbekommen hat. Das ist auch so oft so, wenn wir uns geistig entwickeln, dass wir oft schon einen Schritt getan haben, ohne es selbst noch so recht zu bemerken. Aber in der Tiefe unserer Seele ist schon etwas passiert und es wartet nur darauf, auf einen rechten Moment, wo es dann plötzlich ins Bewusstsein tritt. Daher geschehen solche Momente oft sehr, sehr plötzlich, dass wir vor einem geistigen Erlebnis stehen, das aber in Wahrheit schon über lange, lange Jahre in der Tiefe sich ausgearbeitet hat. Also wir ernten oft halt die Früchte erst sehr, sehr viel später. Und eine Frucht dieser geistigen Arbeit, die in der Tiefe der Seele des Capesius auftritt, ist die, er begegnet jetzt auf dem Rückweg dem Johannes Thomasius. Das heißt, er begegnet ihm nicht direkt, er sieht ihn, wie er auch den Waldweg entlang geht und während er diesen Johannes Thomasius betrachtet, hat dieser Johannes Thomasius selbst ein geistiges Erlebnis. Er begegnet nämlich seinem Doppelgänger. Das heißt, er sieht jetzt diese Kräfte, die in ihm sind, die die Schuld, wenn man so will, der vergangenen Erdenleben ausdrücken. Das heißt, all die Fehler, die in sein Seelisches eingebaut hat, sieht er jetzt als geistiges Bild vor sich, als seinen Doppelgänger, der zu ihm spricht und der in einer ganz fürchterlichen Weise zu ihm spricht. Der ihm nämlich jetzt ganz deutlich klar macht, das, was du als Liebe empfindest zu Maria, etwa von der Johannes immer wieder spricht und dass das so eine tiefe geistige Beziehung ist, von dem sagt ihm der Doppelgänger, ach, das ist doch alles Begierde, die du in dir trägst. In Wirklichkeit ist es doch nur niedere Begierde, die dich dorthin treibt. Und du willst doch eigentlich nur etwas von der Maria nehmen und weil das für dich bequem ist und diese Begierde, das heißt, du saugst mit deiner Begierde eigentlich an ihren Seelenkräften. Um das geht's. Es geht nämlich gar nicht so sehr um die äußere physische, körperliche Begierde, als vielmehr um die Begierde aus ihrer Seele zu trinken. Und dafür selber nicht geistig produktiv sein zu müssen. Ist ja viel bequemer und viel schöner, wenn man da so eine reiche Quelle anzapfen kann. Das ist nämlich der Kern dieser Begierde, die ihn mit Maria verbindet bis zu einem gewissen Grad. Und natürlich ein niederschmetterndes Erlebnis für den Johannes. Und Capesius erlebt das aber mit. Capesius erlebt das also mit, wie sich diese Szene in der Seele des Johannes Thomasius abspielt. Das heißt, er hat ein reales geistiges Erlebnis und das ist zugleich Anstoß für ihn, dass noch ein weiteres Erlebnis auftaucht. Er sieht in die Vergangenheit zurück. Er sieht zurück in eine frühere Inkarnation, in der er selber sich sieht, er, Capesius, als Mitglied eines Tempelritterordens. spielt diese Inkarnation spielt so am Ende des Mittelalters, also Ende des Hochmittelalters irgendwo schon so, wo die Dämmerung der Neuzeit da ist. Und er ist dort ein Verwalter, kann man sagen, der Bergwerkstätigkeit dieses Ordens. Also dieser Templerorden, der hier offensichtlich angesprochen wird, war ja ein sehr geistig strebender Orden, der aber zugleich also äußere praktische Tätigkeit damit verbunden hat. Also im gewissen Sinn auch äußeren Reichtum angehäuft hat, aber nicht zu eigenen Zwecken, um es für sich zu gebrauchen, sondern um damit die Welt zu fördern. Das heißt also namentlich die Pilger zu schützen, die ihren Weg nach Jerusalem suchen. Haben ja vieles entwickelt, die Tempel. Also eine Art Schecksystem, Geldsystem, fast wie Traveler-Scheck, so irgendwas gab es. Also das heißt, Pilger konnten ihr Geld diesen Menschen geben und überall, wo wieder eine Templerstätte war, konnten sie das beheben und also ein ganz modernes System eigentlich, weil es ganz großartig ist. Die versuchten eben schon wirklich geistiges Streben mit dem ganz Praktischen zu verbinden und das war in der Zeit etwas ganz Neues, weil das Mittelalter hindurch war sehr stark gewidmet einem inneren geistigen Streben bei vielen Mönchen bis zu dem, was in der Scholastik dann an Denkkunst entwickelt wurde, aber das war alles in Wahrheit ziemlich weltabgewandt. Und die Templer waren welche, die ganz praktisch auch im Leben gestanden sind. Und dieser Capesius in seiner früheren Inkarnation hier als Präzeptor dieses Templerordens beschrieben, der hat einen Bergwerksmeister eingestellt, der also die praktische Tätigkeit dort leitet im Bergwerk und dem er sozusagen seine Anordnungen gibt. Und dieser Bergwerksmeister ist niemand anderer als die frühere Inkarnation des Johannes Thomasius. Hier heißt er eben Thomas, der Bergwerksmeister. Und es wird auch noch etwas deutlich, es gibt also dann zwischendurch noch etwas wird deutlich. Dieser Thomas steht in einem sehr zwiespältigen Verhältnis zu dem Präzeptor, also zu seinem unmittelbaren Vorgesetzten in dem Bergwerk, weil Thomas ein ganz starker Anhänger ist eines Mönches, der auch in der Gegend dort tätig ist, und der eben die reine kirchliche Lehre vertritt und die aber doch in starkem Gegensatz steht zu dem, was die Templer, oder scheinbar zumindest in einem starken Gegensatz zu dem steht, was diese Tempelritter vertreten. Und Sie wissen vielleicht, also die Zeit, wie damals der Tempelritterorden verboten wurde und die Templer dann also zum großen Teil auf den Scheiterhaufen gebracht wurden, wie da die Kirche also sehr intensiv mitgearbeitet hat, die Kirche, die aber damals sehr beeinflusst war von Philipp dem Schönen von Frankreich und mit einem geradezu teuflisch genialen Plan wurde auf einem Schlag, also dieser Templerritterorden an verschiedensten Stellen, mit einem Schlag, also die führenden Templer verhaftet, dann in den Kerker geworfen und dann zu Geständnissen gezwungen, weil letztlich der Philipp der Schöne scharf war auf das Geld des Templerordens, auf das Gold, das sie aus den Bergwerken geholt hatten. Er hat dazu aber zugleich auch die Kirche sehr stark missbraucht. Ich weiß nicht, ob Sie sich an das erinnern in der Geschichte, aber das war die Zeit, also wo das Papsttum sogar ins Exil gegangen ist, weil der Philipp der Schöne sie gezwungen hat, nach Avignon zu übersiedeln. Von Rom nach Avignon, dort musste der Papst residieren und dann möglichst halt die Befehle des Philipp des Schönen in Wahrheit ausführen. Und so kam es also dann zu diesen Templerprozessen. Und das ist jetzt in dem Stück dann auch die Rede davon, wie der Großmeister des Ordens, also zumindest dieser Ordensburg dort, das mit seinen Getreuen bespricht irgendwo, dass also harte Zeiten jetzt auf den Orden zukommen, dass schon an allen Ecken und Enden des Landes die Ordensburgen belagert werden und dass wahrscheinlich dieser Orden als Äußerer untergehen wird, dass aber doch die geistigen Samen, die dadurch in die Welt gestreut sind, nicht verloren sind. Aber zurück zu Johannes, zu Thomas, also die frühere Inkarnation des Johannes Thomasius, der steht eben ganz auf dieser kirchlichen Seite, die sehr viel einzuwenden hat gegen den Templerorden. Und es ist wirklich auch so etwas wie ein geistiger Kampf. Und dieser Mönch, dieser Priester, dem Thomas ganz stark vertraut, da stellt sich heraus, das ist eine frühere Inkarnation der Maria. Sie wird bei uns, ich weiß nicht, wie es die Kollegen dann morgen darstellen werden, bei uns tritt der Mönch dann als ein sehr, sehr alter Mönch auf, der sehr ganz knöchern ist, sicher sehr viel Lebenserfahrung hinter sich hat, der ein ganz, ganz strenges Denken entwickelt hat und dem hängt eben Thomas auch nach und darum steht er aber in gewissen geistigen Konflikt auch zu seinem Vorgesetzten, der jetzt den Ideen des Templerordens anhängt. Und noch mehr stellt sich heraus, und das ist sozusagen die noch fürchterlichere Wahrheit, es stellt sich nämlich heraus, dass dieser Präzeptor, dieser Vorgesetzte, niemand anderer ist als sein eigener Vater, der vor vielen, vielen Jahren, als Thomas noch ganz klein war, die Familie zurückgelassen hat und einfach aus Abenteuerlust in die Welt gezogen ist und die Familie dadurch im Grunde ins Elend gestürzt hat. Die Mutter ist vor Gram sehr bald verstorben, die Geschwister wurden getrennt, es gab also noch eine Schwester des Thomas, deren Spur er aber verloren hat. Und jetzt stellt sich also heraus, dieser Vorgesetzte steht nicht nur geistig in einem ganz anderen Lager, sondern er hat auch die Familie im Grunde zerstört und mit diesen Menschen soll er zusammenarbeiten. Und Thomas sagt aber ganz deutlich, ich könnte ihm das alles noch verzeihen, ich könnte ihm verzeihen, dass er die Familie verlassen hat. Aber dass er diesen falschen Ideen anhängt, über diesen Punkt komme ich nicht hinweg. Hier steht Gedanke gegen Gedanke. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil das für, namentlich für diese Zeit und nachwirkend bis in unsere Zeit hinein sehr stark etwas sehr Wesentliches ist. Es gibt Gedankengebäude, die in sich richtig sind. Das, was der Mönch vertritt, ist nicht einfach falsch. Aber es ist eine bestimmte geistige Perspektive, in der man sich halt festgefahren hat, wenn man so will. Und es gibt im Templerorden eine andere geistige Perspektive, die auch in sich richtig ist, die sogar wesentlich zukunftsträchtiger in gewisser Weise ist, während das was der Mönch vertritt, eher mehr das Alte bewahren will. Was aber auch ein wichtiger Gedanke natürlich ist, aber nicht der in die Zukunft führt. Aber diese beiden Gedanken stehen gegeneinander. Und es ist wahnsinnig schwer für einen Menschen, der im Verstandesseelenzeitalter groß geworden ist, und dazu zählt eben diese Zeit noch, das ist die ausklingende Zeit dieses Zeitalters, da ist nämlich genau das drinnen. Es gibt ein bestimmtes Gedankengebäude, in das ich mich hineingelebt habe und in dem lebe ich jetzt. Und zwar wirklich mit Haut und Haar lebe ich drinnen. Weil selbst damals auch noch das Denken so stark war, dass es wirklich den ganzen Menschen ergreift. Wo man nicht nur sagt, naja, das ist halt eine Theorie, gut, und du hast halt eine andere Theorie, na schauen wir in der Praxis, welche sich besser bewährt und dann werden wir schon einen Weg finden. So können wir heute sprechen. Damals konnte man nicht so sprechen. Man konnte nur sagen, ja, so wie wir als Kirche das Christentum vertreten, das ist der einzig richtige Weg. Und wir müssen daher zum Beispiel die arabischen, die islamischen Denker, die müssen wir bekämpfen. Wir müssen aber auch die Templer bekämpfen mit ihren fortschrittlichen Ideen, die mehr schon auf das Individuum bauen. Das ist falsch aus unserer Perspektive und wir können nicht anders als so zu denken. Und selbst der große Geisteslehrer dieses Mönches, der mittlerweile schon in der geistigen Welt lebt seit vielen Jahrzehnten, aber an dessen Werken sich der Mönch orientiert hat, dieser Geisteslehrer ist im Übrigen niemand anderes als der Benediktus in einem früheren Erdenleben, der lebt aber zu dieser Zeit nicht mehr auf Erden, Selbst der hat in seinen Werken ganz deutlich gesprochen davon, dass man also mit diesen Gedanken, die die Templer hier äußern, sich nicht verbinden kann, dass das schädliche Gedanken sind. Also auch das lebt da drinnen. Und mit dieser Situation muss der Thomas fertig werden. Und der Mönch sagt zwar dann zu ihm, ja, aber ich will dich nicht mit deinem Blut entzweien, also das soll euch nicht trennen, aber in Wahrheit ist er hilflos. Die Ideen, die er ihm gegeben hat, dem Thomas, die trennen ihn. Und das heißt, dass sogar eine gewisse, naja, man kann sagen, karmische Verschuldung damit auch durch den Mönch bzw. durch die Maria da ist, indem er die beiden auseinanderbringt, dass das der wesentliche Punkt ist. Denn das war der wesentliche Punkt der Trennung. Viel weniger, dass der Vater halt ein liederlicher Kerl, wenn man so will, war, weil er lieber auf Abenteuersuche gegangen ist und die Familie verlassen hat. Das wäre also das Geringere für den Thomas gewesen. Aber diese Gedankenart, die kann er nicht überwinden. Thomas erzählt dem Mönch aber auch noch, dass er ein junges Mädel kennengelernt hat, die er heiraten möchte, eine Tochter von Josef Kühne und seiner Frau. Josef Kühne und seine Frau sind frühere Inkarnationen von Felix und Felicia Balde. Die haben zwei Töchter, die Zilli und also die Cäcilie im vollen Namen und die Bertha, und die Zilli eben, die möchte der Thomas heiraten. Und er fühlt sich eben sehr stark zu ihr hingezogen und die Beziehung ist gegenseitig. Es stellt sich nur später heraus, dass diese Zilli nicht die leibliche Tochter der Kühnes ist, sondern adoptiert wurde, also angenommen wurde. Das Kind wurde ihnen sozusagen vor die Türe gelegt und es stellt sich noch mehr heraus, dass diese Zilli niemand anderer ist als Thomas' eigene Schwester. Also das heißt, eine Schicksalsverknotung, die da zusammenkommt, die ganz, ganz unglaublich ist. Und Josef Kühne war der als erster darauf gekommen ist. Er stellt daraufhin auch diesen Präzeptor, also den eigentlichen Vater, zur Rede und sagt, da sind jetzt Dokumente aufgetaucht, die das ganz klar belegen, und dem Präzeptor wird natürlich schon ganz anders irgendwo und er möchte den Kühne möglichst schnell wieder loswerden, weil das ist also ein sehr Wunderpunkt, der da berührt wird. Also man sieht, es kann viel schief gehen im Leben. Ja, und damit wird aber auch wieder enthüllt, dass diese Personen natürlich dann in der gegenwärtigen Inkarnation also alle möglichen Probleme aufzulösen haben. Aber es wird hier zum Beispiel einmal verständlich daraus, dass Thomas im ersten Drama dieses Porträt des Capesius malen kann, der in Wahrheit sein eigener Vater ist. Und von dem er bereits, als er dieses Porträt malt, etwas spürt zumindest. Der weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass das in einer früheren Inkarnation sein Vater war. Aber er spürt, wie das mitwirkt, wie da in der Seele dieses Menschen etwas drinnen ist, mit dem er aber selber als Maler, als Johannes Thomasius eng verbunden ist. Hier kommt jetzt die Aufklärung, oder zumindest eine erste Aufklärung, eine erste Hülle, die fällt sozusagen und wo etwas sichtbar wird. Und interessant ist dann auch eine Szene, wo der Mönch jetzt in diese verhasste Templerburg geht, weil er hat nämlich den Auftrag, das Grundstück zurückzufordern, das, auf dem die Templer jetzt ihr Bergwerk errichtet haben. Das haben sie nämlich der Kirche abgekauft. Das war ein ganz wertloses Land, ein Brachland, das die Kirche nicht genützt hat. Das haben sie relativ günstig dem Templerorden damals verkauft. Da waren die Spannungen noch nicht so groß. Und jetzt haben die angefangen, dort Gold zu schürfen oder weiß Gott was, und der Reichtum Kupfer zu schürfen, gut, und also ist nicht ganz so wertvoll, aber auch immerhin, es ist sehr interessant, und er fordert also jetzt dieses Land zurück. Er sagt also, dieser Kaufvertrag, der ist ungültig aus unserer Sicht, das ist jetzt, würde das ja alles ganz anders aussehen, und Und er wird aber jetzt warten gelassen dort. Er möchte nämlich mit dem Großmeister des Ordens sprechen. Und dieser Großmeister lässt ihn aber sicher nicht ganz unbewusst längere Zeit warten. Und er steht jetzt alleine dort in dem Rittersaal des Templerordens und sieht also diese ganzen die mystisch erscheinenden Zeichen an der Wand. Also sie haben offensichtlich alle möglichen Siegelbilder und dort drinnen. Und dieses Teufelszeug beunruhigt ihn also irgendwo sehr stark und so stark, dass er ein geistiges Erlebnis hat. Ein geistiges Erlebnis, in dem ihm luziferische, arimanische Kräfte erscheinen, also Luzifer und Ariman treten auf, aber es spricht zu ihm auch die Stimme seines geistigen Lehrers, also dessen, der später der Benediktus sein wird, der jetzt aus der geistigen Welt zu ihm spricht und der aber jetzt ganz anders spricht als in seinen schriftlich niedergelassenen Werken. Und er sozusagen sagt, ja, du musst meine Gedanken lebendig weiterdenken, dann wirst du darauf kommen, dass das, was die Templer tun hier, eben ein Samenkorn für die Zukunft ist, dass das nicht einfach etwas Schlechtes ist. Und der Mönch ist jetzt natürlich sehr, sehr irritiert durch das Ganze und weiß nicht, was er mit diesem Erlebnis anfangen soll, aber man wird immerhin also dann auch sehen, dass er schon in seiner nächsten Predigt etwas anders spricht, als es früher getan hat und wo plötzlich also ein gewisses Verständnis auftritt für diesen Templerorden und er nicht mehr so von der Kanzel wettert dagegen und das Volk ist also höchst erstaunt darüber, denn das Volk ist also eher mehrheitlich gegen diesen Templerorden. Es treten nämlich in dieser mittelalterlichen Rückschau so exemplarisch auch 12 Personen auf, 6 Bauern und 6 Bäuerinnen, die so, naja, das ganze Spektrum der Menschheit ein bisschen repräsentieren, irgendwo die verschiedenen Facetten, die möglich sind, also die verschiedenen geistigen Impulse, die da kommen können und die besprechen das auch wieder und die zeigen sich also jetzt sehr verwundert darüber, dass der Mönch so anders gesprochen hat. Besonders einer der Bauern, der dann später wieder in der Gegenwart in seiner Reinkarnation auftauchen wird und dort auch als einer steht, der so sehr exakt logisch beweist, dass alles Gerede über das geistige Unsinn ist, der wird noch eine sehr wichtige Rolle dann bekommen. Also da gibt es sehr heftige Kämpfe. Außerdem sind diese Bauern ziemlich eingenommen, oder zumindest einige sehr eingenommen gegen den Juden Simon. Der spielt auch eine große Rolle. Dieser Jude Simon lebt eigentlich sehr einsam. Er ist im Grunde ziemlich ausgestoßen aus dieser Dorfgemeinschaft, aber er beschäftigt sich mit Heilkunde. Er sammelt Kräuter, Pflanzen und er arbeitet mit diesen Pflanzen schon nach einer fast naturwissenschaftlichen Methode. Also er beginnt die zu untersuchen, zu analysieren und so weiter. Also ein ganz neuer Zugang. Und manche dieser Bauern und Bäuerinnen sagen auch, ja, wir haben im Gutes zu verdanken. Er hat doch Mittel herausgebracht, die uns geholfen haben, aber andere sagen, nein, der vergiftet unser Vieh und das ist ein ganz böser Mensch und später kommt es sogar so weit, dass sie ihn fast verprügeln wollen. Es geht so weit, dass der Großmeister des Ordens dann zum Juden Simon sagt, Simon, ihr müsst im Schloss bleiben, draußen ist es nicht mehr sicher für euch. Und versucht ihn zu beschützen. Und es stellt sich dann im Laufe der Zeit heraus, dieser Jude Simon ist der frühere Dr. Strader, der hier also bereits seinen Zugang findet zu diesen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen irgendwo, also zu den ersten Ansatz dazu. Und was aber zu der Zeit kaum jemand noch verstehen kann, Verständnis dafür entwickeln kann, außer eben dieser Templerorden, diese Mitglieder des Templerordens, oder zumindest der Großmeister, der also ganz stark sieht, dass da Kräfte für die Zukunft drinnen sind. Und später, im vierten Drama, wird es heißen, dass dieser Romanus, von dem wir im ersten Drama schon gesprochen haben, der im Übrigen hier auch zu den Tempelrittern dazugehört, also Romanus, Theodosius, German, die im ersten Drama auftreten, stellt sich hier heraus, die sind auch wichtige Führungspersönlichkeiten in diesem Templerorden. Aber dieser Romanus wird im vierten Drama wird er über den Dr. Strada sagen, er hat so das Gefühl, dem er sehr stark vertraut, er hat so das Gefühl, diese ganzen praktischen Ideen im Leben, dieses wissenschaftliche Denken und das geeignet ist, wirklich zur Tat überzugehen, etwas im Leben zu verändern. Und das sind ja die Kräfte, die auch der Romanus, der Willensmensch, so stark schätzt. Also das, mit dem man praktisch im Leben etwas anfangen kann, was nicht bloße Theorie ist, sondern was Ideen sind, die man praktisch verwirklichen kann. Er hat immer so das Gefühl, dass in dem Dr. Strada eine Individualität steckt, die diese Gedanken schon vor langer Zeit irgendwie in die Welt getragen hat und dass die in der Welt auch schon gewirkt haben. Und dass ich Romanus, dass ich diese Ideen habe, das verdanke ich eigentlich seinen Ideen, die der schon vor Jahrhunderten vielleicht in die Menschheit ausgestreut hat irgendwo. Er erkennt nicht direkt, dass das der Jude Simon war, also das kommt zumindest dann in der Szene nicht heraus, aber er erkennt, dass da ein Mensch ist, der schon eine ganz starke Wirkung in die Menschheit hinein gehabt hat, in Wahrheit. Und das ist tatsächlich etwas, was also in diesem Dr. Strada drinnen wirkt. Und Sie sehen, ein Mensch, der schon so eine starke geistige Wirkung hatte auf die Menschheit, trotzdem zeitweise so verzweifelt am Streben nach dem Geistigen. Also auch wenn wir schon große Impulse der Menschheit geben konnten, bewahrt uns das nicht davor, in einer nächsten Inkarnation wieder durch bittere Zweifel und Prüfungen durchzugehen. Also man kann nicht einfach so wieder ansetzen und sagen, aha, jetzt habe ich für so und so viele Jahrzehnte oder Jahrhunderte halt mein Leib das Werkzeug weggelegt, aber so, jetzt setzen wir wieder fort. Ich erinnere mich genau, wie das war, wo sind wir stehen geblieben, es geht weiter. Ja, so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Es hat schon einen guten Grund, dass wir in der Regel zunächst einmal nichts wissen von unseren frühen Inkarnationen, aber dass wir das, was wir uns damals erarbeitet haben, jetzt als Kräfte mitbringen und mit diesen Kräften tätig werden, diese Kräfte einsetzen und dann an alle möglichen Mauern auch anrennen dabei, die uns weiterhelfen, bewusst zu werden dabei. Aber es steckten die Früchte dieses damaligen Lebens drinnen. Das eben auch ins Bewusstsein zu heben, ist schon ein sehr, sehr schwieriger Schritt. Aber wir sehen in dem Drama, dass Capesius zum Beispiel diesen Schritt geht. Auch Maria erlebt das Ganze mit, auch ihr wird das bewusst. Auch Thomas erlebt etwas davon mit. Wie also ihr Wirken zusammenhängt. Und Capesius jetzt im 10. Bild, das ist also jetzt nach dieser Rückschau in die mittelalterliche Inkarnation, schildert also in einem sehr schönen Bild, in einem ganz großen Monolog, also wie er das erlebt hat, dieses Durchgehen durch die ganze geistige Welt eigentlich, um diese Dinge zu erleben, die in der früheren Inkarnation waren, und wie er wieder zurückkommt, jetzt hier wieder in seine Inkarnation eintaucht, während er das, was er damals gesehen hat, das eigentlich so betrachtet hat, als wären das fremde Menschen. Er weiß, er hat mit der Person zu tun, aber er betrachtet sie eigentlich ganz neutral. Das heißt ganz objektiv, wenn man so will. Das ist auch etwas Wichtiges. Nicht, ich fühle mich jetzt hinein, fühle, wie hat der gefühlt dort und so weiter, sondern ich betrachte eigentlich ganz objektiv, was hat der Gutes getan, was hat der Schlechtes getan, wo sind die Probleme aufgetreten, mit einer gewissen nüchternen Distanz geradezu. Das ist ja auch etwas, was wir uns auf dem geistigen Weg, Entwicklungsweg erwerben müssen, dass wir uns selbst ganz objektiv gegenübertreten können, dass wir uns so sehen, eben wie wir sind, in unserem Wert, aber auch in unseren Fehlern, die wir in uns haben. Beides ist wichtig. Also nicht schwärmerisch abzuhalten, boah, was habe ich mir nicht schon für geistige Fähigkeiten erworben, oder auf der anderen Seite kleinmütig zu werden, ach Gott, was schleppe ich alles noch für Fehler mit mir mit. Das eine, mit dem einen träume ich mich in eine Zukunft, die ich noch lange nicht erreicht habe, mit dem anderen bleibe ich am Fleck stehen und sage bequem, ach, ich bin unwürdig dafür, also tue ich nichts. Na, das kann auch nicht der Weg sein. Also diese richtige Einschätzung, die ist unheimlich schwer, selbst, wirkliche Selbsterkenntnis, die genau dieses Wechselspiel sich anschaut und abwägt die positiven und die negativen Seiten und sieht dadurch, was muss ich jetzt tun, was ist der nächste Schritt, durch welche Prüfung muss ich vielleicht jetzt ganz bewusst durchgehen. Dann nehme ich mein Schicksal bewusst in die Hand, wenn ich sage, gut, der Fehler ist in mir, das muss ich ausmerzen. Wenn ich das ganz bewusst durch meinen eigenen wachen Willen angehe, dann vollziehe ich bewusst mein Schicksal. Das ist ein Weg, der vor uns liegt irgendwo. Nicht wahr? Jetzt hilft uns unser höheres Selbst, dessen wir uns aber hier zunächst nicht bewusst werden. Die Zukunft geht dorthin, dass wir immer bewusster das in die Hand nehmen, die Dinge, die als Makel in uns noch sind, bewusst auszumerzen. Das heißt, bewusst all diese, wenn Sie so wollen, Schmerzen, seelische Schmerzen zu durchmachen, die damit verbunden sind, dass wir diese Fehler aus unserem Wesen herausreißen, herausbrennen geradezu. Weil das ist kein leichter Prozess. Nicht? Weil man nicht leicht sagen, ja, ich habe den Fehler, gut, den tun wir jetzt ab und der ist jetzt weg. Das ist etwas, was schwere Prüfungen bedeutet, weil wir eigentlich mit unserem Ego ganz, ganz stark daran hängen, an diesen Fehlern. Das sind ja die Dinge, die uns sehr stark bestimmen in Wahrheit. Und das also auseinander zu trennen, das ist sehr stark. Und wir müssen es mit voller Nüchternheit, als wären es gar nicht wir selbst. Wir kennen das ja, bei den anderen sehen wir die Fehler immer sehr schnell. Und können sagen, ja, da müsst ihr das tun und jenes tun und das mag sogar richtig sein, nur bei uns selber sehen wir es halt so schwer. Da tun wir uns unheimlich schwer. Also, das zu sehen. Und Capesius also ist diesen Weg durchgegangen, also diese Schilderung, wie er dann wieder zurückkommt, jetzt in sein jetziges Leben, wie er sich eigentlich erst orientieren muss, wo bin ich denn jetzt? Ah, da steht das Bankerl, wo ich gerade noch gesessen bin, jetzt bin ich wieder da. Also wo er aus dem geistigen Erlebnis wieder zurückkommt und sich jetzt da wieder orientieren muss. Das ist eine sehr starke Schilderung. 11. Bild, Maria erinnert sich auch an diese frühere Inkarnation, weiß jetzt, dass sie damals als dieser Mönch gelebt hat, weiß also, in welcher Art sie damals das Denken entwickelt hat, mit dieser scholastischen Scharfsinnigkeit, und sie erkennt eines: das ist das Schwert, mit dem man Ahriman bekämpfen muss. Das ist das geistige Schwert. Wenn es einem gelingt, diese Kräfte ins Geistige zu heben, aber mit dieser Klarheit, mit dieser strengen Logik, dann kann ich Ahriman Paroli bieten. Und sie erlebt in diesem 11. Bild eben auch die Imagination Ahrimans, der jetzt sagt, ja, du bildest dir jetzt da ein, dass du eine frühere Inkarnation erlebt hast. Geh, schau dich doch an, die Menschen, die du da erlebt hast, die sind doch ganz ähnlich denen, die du heute kennst. Hat es nicht irgendwann mal geheißen, dass sich das sehr stark ändert von Inkarnation zu Inkarnation, dass man nicht in einem nächsten Leben ganz anders erscheint. No, du, das ist doch sicher nur eine Einbildung von dir. Und Maria macht ihm ganz, ganz deutlich klar, dass sich Ahriman hier täuscht oder versucht, sie zu täuschen, dass es sich nämlich um eine Übergangszeit handelt. Es war eben diese Zeit vom Hochmittelalter zur Neuzeit, diese Übergangszeit, und für solche Übergangszeiten ist es sehr typisch, dass die nächstfolgende Inkarnation sehr ähnlich geartet ist wie die vorhergehende. Dass also oft Männer wieder Männer werden und so weiter, dass also sehr starke Ähnlichkeiten drinnen sind. Und, sagt sie dem Ahriman, du, lieber Ahriman, hast gerade für solche Übergangszeiten, wo also aber etwas Neues in die Welt hineinkommt, eben dieser neue geistige Impuls, der jetzt mit dem Bewusstseinszellenzeitalter auftritt, wo also etwas ganz stark Schöpferisches hineinkommt. Das macht nämlich diesen Übergang. Für das hast du kein Bewusstsein. Du hast alles Bewusstsein für das, was sich sozusagen logisch ableiten lässt. Aber wo Neues, Schöpferisches hineinkommt in die Welt, für das hast du kein Bewusstsein. Und damit hast du mir gar nichts zu sagen jetzt hier. Und Ahriman wird also mit seinen eigenen Waffen im Grunde geschlagen. Und das wird sich bis zum vierten Drama noch ganz deutlich steigern, also diese Erkenntnis, dass wir Ahriman eigentlich nur dann bekämpfen oder sogar erlösen können, wenn er sein eigenes Spiegelbild in unserem Denken findet. Wenn wir ihn durchschauen in unserem klaren, lebendigen Denken. Wenn wir ihm das entgegenhalten und vor dem, Benediktus wird das dann am Ende des vierten Dramas sprechen, vor dem fürchtet sich eigentlich Ahriman. Er fürchtet sich vor dem Denken des Menschen und erkennt nicht, dass er eigentlich erlöst wird dadurch. Dass er sozusagen dadurch aus seiner Verbannung erlöst wird. Weil Ahriman ist ein geistiges Wesen, das, wenn man so will, in einen finsteren Bereich verbannt worden ist. Steiner sagt oft, abkommandiert wurde zu dieser Aufgabe, um als Widersacher eben zu wirken. Aber das ist ja etwas, was Ahriman in Wahrheit tiefe Schmerzen bereitet. Der leidet eigentlich unheimlich darunter. Im dritten Drama, im Hüter der Schwelle, erkennt das der Dr. Strader zum Beispiel ganz deutlich und sagt, wenn ich dich erlebe, kann ich nur weinen, aus Mitleid eigentlich weinen, weil du solche Schmerzen leidest, diese Verfestigung, diese Verhärtung im Geistigen, die bei Ahriman drinnen ist, die kann eigentlich nur erlöst werden durch das lebendige Denken des Menschen. Wenn da sich Ahriman gespiegelt drin sieht, sieht aber auch, wie das aufgelöst werden kann, dann wäre seine Erlösung auch da. Und eben einen ersten Schritt dazu tut jetzt Maria, indem sie sagt, mit dem Ahriman werde ich aber fertig, wenn ich ihm klar in Gedanken sein eigenes Wesen vorhalten kann, was du kannst und was du nicht kannst. Erkenne dich, lieber Ahriman, schau an, wie es mit dir aussieht. Bei Thomasius ist es jetzt so, dass also dieses Erlebnis mit dem Doppelgänger hatte, dass er dadurch mit dem Luzifer sehr stark verbunden ist, das erkennt er in gewisser Weise, aber er gibt sich auch zufrieden damit. Also er sagt jetzt, wenn also Maria hat mich jetzt verlassen und allein auf mein Ich gestellt, schaffe ich den Weg noch nicht, also soll halt der Luzifer durch mich wirken. Und er verbündet sich eigentlich mit diesen Kräften. Also Thomasius wird jetzt bis zu einem gewissen Grad erfüllt von diesen luziferischen Kräften. Wird sich dann im dritten Drama auch deutlich zeigen, dass er daraus also sehr hohe geistige Einsichten hereinbringen kann in die Welt, sie es auch in der Welt verbreiten kann. Er hat dann das Malerhandwerk sogar gelassen und ist also geisteswissenschaftlicher Schriftsteller geworden, wenn man so will, der das Geistige in sehr populärer Form in die Welt streut und auch sehr, sehr interessiert von den Menschen aufgenommen wird, aber er wird dann im dritten Drama auch erkennen, dass da der Luzifer sehr stark mitwirkt und dass er da also sehr, sehr stark im Griff der Widersachermächte ist. Und das heißt, in der letzten Szene, im letzten Bild des Dramas, wenn es wieder in den Sonnentempel geht, da ist also wieder die letzte Szene, der Sonnentempel, da kann diesmal der Thomasius nicht dabei sein. Der ist jetzt im Reiche Luzifers sozusagen und dafür tritt aber Luzifer selbst höchstpersönlich in der Tempelszene auf. Der Benediktus macht ihm aber auch deutlich, dass du jetzt vielleicht für kurze Zeit triumphieren magst, aber du wirst schon sehen, der Johannes kommt über diesen Punkt sehr bald hinweg. Und das ist also nur ein kurzer Sieg, den du errungen hast. Strada kann schon in den Tempel hinein, allerdings nur unbewusst. Aber er hat sich eben zum Beispiel durch seine Erkenntnis der wiederholten Erdenleben und diese Dinge sehr wohl also bereits in Gedanken in das Geistige vertieft und Gedanken gefunden, die das Geistige zutreffend beschreiben, ohne dass er es aber noch bewusst schauen kann. Also so weit ist er noch nicht. Das heißt, er kann in den Sonnentempel nur unbewusst eintreten in Begleitung der Seelenschwestern, der drei Seelenschwestern, die ihn führen. Das heißt also, diese kosmischen, seelischen Kräfte leiten ihn. Und er wird aber später auch dann in den späteren Dramen zum Bewusstsein kommen. Das ist einmal so ein grober Bogen über dieses zweite Drama. Es gibt noch Interessantes, es gibt noch ein zweites Märchen, das erzählt wird, das in der Rückschau erzählt wird, in der Rückschau-Szene, denn die Frau Kühne, also die später dann als Frau Balde wiederkommt, die kann auch dort schon Märchen erzählen. Es kommt auch dort heraus, dass diese Märchen ihren Anstoß erhalten durch Erzählungen der Tempelritter, die der Josef Kühne aufnimmt und immer nach Hause bringt. Und sie, ihr fallen darauf in diese Märchen ein. Und die Bertha, die übrigens später als die andere Maria wiedergeboren wird, also die leibliche Tochter der Kühne, die nimmt also diese Märchen begierig auf auch und das bildet ihre Herzenskräfte und da geht es also um das Märchen auch des Guten und des Bösen, wie das Böse in die Welt gekommen ist, ein wunderbares Märchen, will ich jetzt gar nicht erzählen, Sie werden das am Sonntag dann genau erleben. Und was ich noch vielleicht sagen will, die Zilli, die Cecilia, die also in dieser mittelalterlichen Inkarnation die Schwester des Thomas war, von der wird sich herausstellen, dass sie später als die Theodora, als die Seherin Theodora wiedergeboren wird. Da ist also auch eine Beziehung zwischen den beiden da, die aber im dritten Drama auch ziemlich schicksalshafte Folgen haben wird. Also auch diese Verwirrung offensichtlich, die da schon in dem Leben vorgefunden wurde, die hat weitere Folgen dann. Aber das wird dann ein anderes Mal kommen. So viel im Kurzen. Danke.